Ich freue mich, dass ich mit euch heute den Generationentag der Barkeeper moderieren darf. Barkeeper aus drei Barkeeper-Generationen sitzen hier bei mir, angefangen mit Peter Roth, der Zürcher Barkeeper-Legende, 40 Jahre hast du die Kronenhalle geleitet, vertrittst heute also die weise Generation. Dann haben wir hier von den ganz Jungen Melina Reusser, vielfach ausgezeichnete Bartenderin aus Thun. Und freue mich ganz besonders, mit dir Einblicke in die ganz junge Barwelt zu bekommen. Und auf der anderen Seite Norbu Zering von der Herzbar hier in Basel. Ja, du bist ein gestandener Mixologe und Bartender mit einer eigenen Bar und wirst sicherlich dazu das eine oder andere Erkenntnis mit uns erörtern können.
Gerne.
Melina, du bist die Jüngste hier. Atelier Bar in Thun, zahlreiche Preise schon bekommen mit erst 19, darf ich das sagen? Habe ich jetzt gesagt. Wie bist du denn zur Bar gekommen? Wie hat sich das ergeben?
Also ich habe Restaurantfachfrau gelernt und schon bei der Ausbildung habe ich gemerkt, dass Bar mir einfach am allermeisten Spass macht. Und ich war aber zu jung für die Ergänzungskompetenz Bar zu wählen, habe mich für Barista entschieden und dann dort auch bei der Abschlussprüfung einen Cocktail gemacht mit Kaffee. Ja, und dann hat es mich gepackt.
Ja, du bist ja auch eine ganz hervorragende Restaurantfachfrau. Du fährst jetzt aufgrund einer Auszeichnung, ich glaube Gold hast du bekommen im Bereich Service, sogar nach Shanghai. Mhm. Trotzdem, also zu den internationalen Weltmeisterschaften, ne? Genau. Trotzdem ist die Faszination Bar für dich größer. Warum?
Weil im Service ist sehr viel nach Regeln und nach Standards. Und bei Bar gibt es das natürlich auch, aber man kann gleich sehr, sehr kreativ sein. Man kann sich mega ausleben, man kann mit Geschmäcker spielen und es ist alles einfach ein bisschen lockerer als in den meisten Serviceabläufen.
Norbu, bei dir ist die Sache ja auch spannend. Du bist jetzt mit der Herzbar das erste Mal wirklich mit einem Kollegen zusammen selbstständig, eigene Bar, ne? Mhm. Werk 8, vorher warst du, glaube ich, Stellvertreter, ja. Richtig, ja? Und du hast Jura studiert, Jus, du kommst aus dem Jus-Studium.
Genau, ja. Ja, ja, ich glaube, ich bin dort so ein bisschen Vertreter von dem Prototyp-Student, wo irgendwann in die Gastronomie reinrutscht. Ich habe immer eigentlich während dem Studium gearbeitet in der Gastronomie, im Tagbereich, im Kaffee. Eigentlich anfangs halt als Lohnarbeit, so ein bisschen, um mein Studium zu finanzieren. Und dann irgendwann, Ende Studium, kommt dann so der Moment bei Jura, wo man sich dann für die Praktika muss bewerben, sich überlegt, ob man die auf eine richtige Anwaltsprüfung geht. Dann habe ich gemerkt, dass das Thema mich wahnsinnig interessiert hat, gefesselt hat, irgendwie die Juristerei. Ich mir aber überhaupt nicht können vorstellen, zu arbeiten in diesem Bereich. Und gleichzeitig mit dem, so ein mit dieser Krise dort, ist die Realisierung gekommen, dass ich eigentlich in der Gastronomie noch nie einen Tag nicht gern bin arbeiten. Und dann habe ich mir halt überlegt, ja, das könnte ja eigentlich auch ein guter Weg sein. Und ich bin zu dem Zeitpunkt auch gerade im Werk 8 gewesen. Und es ist ein guter Zeitpunkt, dass ich dort den Sprung in die Bar machen konnte. Und genau.
Und was ist denn das Faszinierende an der Bararbeit für dich? Mhm. Was ist das, wo du sagst, das ist das Magische?
Ich glaube, das ist auf jeden Fall die Arbeit mit den Gästen und den Menschen. Genau. Also mit den Menschen, halt mit MitarbeiterInnen sowohl wie mit Gästen. Und aber das Schöne eigentlich, Gäste empfangen zu dürfen, bedienen zu dürfen. Eben ein bisschen mit dem Wort dienen auch mit drinnen. Und gleichzeitig aber auch das Kurzlebige, was drinnen hat, weil auf jeder Tür steht eine Zeit, zu der die ganzen Gäste dann auch wieder heim dürfen gehen, wo die ganze Begegnung ein bisschen abgeschlossen ist. Ich glaube, die Arbeit mit Menschen, mit Klienten, die hätte ich jetzt im Studium auch gehabt, aber dort zieht sich das halt auf viele Monate. Und ich genieße das aber auch so, dass der kurzlebige Kontakt, dass man sehr intensiv jemanden bedienen darf, sich auch sehr intensiv mit dem Menschen auseinandersetzt. und dann nachher aber hoffentlich nach einem schönen Abend oder einem angenehmen Abend wieder darf, in sein Leben zurückentlassen und irgendwie, genau.
Peter, und bei dir, wie bist du in deine legendäre Karriere reingekommen? War das planvoll oder bist du Quereinsteiger? Wie hat sich das bei dir am Anfang gestaltet?
Ich habe eigentlich schon am Anfang in der Gastronomie angefangen, als Koch mit einer Kochlehre, sogar in Basel in die Gewerbeschule gegangen und in einem kleinen Hotel in Laufen habe ich dann meine Lehre absolviert als Koch. Und es sind weitere Stationen gekommen, wo ich auch in der Küche gearbeitet habe. Aber ich habe einfach das Gefühl gehabt, es ist schon sehr interessant, es ist sehr kreativ, die Küche. Aber ich habe keine Chance, mit dem Gast zu reden. Und darum habe ich dann eigentlich direkt von der Küche in die Bar gewechselt.
Und was hat für dich den Zauber ausgemacht, all die Jahre? Ich glaube, du hast deinen Beruf immer leidenschaftlich ausgeübt. Ne? Was ist die Magie des Berufs für dich?
Das sind Menschen, das sind Gäste. Die halten einem immer auf Trab. Und gestern hat mir jemand gesagt, man muss Disziplin haben für die Flasche hinter der Bar wie auch vor der Bar.
Das heißt, man kann eure Passion bei allen dreien auch wirklich auf die Gäste und das Feedback der Gäste und die Kommunikation mit den Gästen irgendwie auf einen gemeinsamen Nenner bringen. So. Peter, die nächste Frage geht nochmal oder zuerst an dich. Deine langjährige Erfahrung, 40 Jahre, da hat sich ja unheimlich viel getan im Bereich Barbetrieb. Was sind so die ganz prägnanten Wendepunkte, Höhepunkte, Tiefpunkte, Änderungen gewesen in den 40 Jahren?
Das ist eine lange Zeit. Natürlich, man lebt sehr viel und es ist spannend gewesen und ich bin eigentlich jeden Tag gern arbeiten. Man kann nicht sagen, dann ist das und das gewesen oder so und so. Tiefpunkt hat es eigentlich bei mir nicht gegeben. Weil es ist immer ein interessantes Leben gewesen an der Bar. Ich habe das eigentlich nicht vermisst. Also, dass irgendetwas mir gefehlt hätte. Sondern es ist wirklich,
und du warst
man,
ja auch,
man lebt für die Bar.
Du warst natürlich auch in der luxuriösen Situation, in der Kronhalle Bar zu arbeiten, aber ich kann mich erinnern, dass es vor 20 Jahren praktisch keine Cocktailbars gab, in Zürich oder auch in anderen Schweizer Städten, außerhalb die Hotelbars, die Kronhalle Bar, aber diese Vielzahl an hochwertigen Cocktailbars, die wir jetzt haben, die gab es ja nicht vor 20 Jahren. Es gab hauptsächlich Longdrinkbars. Wie ist es denn eigentlich dazu gekommen, dass eigentlich eine vorherige, doch schon auch Cocktailbar-Blütezeit so zurückgegangen ist und dann wieder zurückgekommen? Hast du das so, obwohl du selber natürlich in der Kronhalle immer, die Kronhalle war ja eine der wenigen Bars, die immer bestanden hat, aber warum verschwand das plötzlich und wie kam es dann zurück?
Ich habe jetzt nicht ganz verstanden, was war damals und was ist zurückgekommen.
Na, es gibt ja jetzt wieder eine Menge tolle Cocktailbars.
Ja.
Und ungefähr vor 20 Jahren gab es zum Beispiel in Zürich die Bar am Wasser nicht, Old Crow nicht, Tails Bar nicht. Also es gab sehr viele Cocktailbars einfach nicht. Das ist heute eine viel größere Vielfalt.
Ja. Ich denke, schon der Barname ist bekannter geworden. Man hat ein Restaurant angefangen als Bar verkaufen. Cocktail ist in dieser Zeit natürlich auch aktuell geworden. Und das führt eigentlich zu dem, was wir heute haben, dass wir schöne Cocktailbars haben und noch mehr gemixt wird als auch noch dazu mal.
Heute wird in der Mixology werden extravagante Geräte verwendet, wie Rotationsverdampfer und sehr spezielle ja, Geräte und Instrumente. Wie hat sich denn diese Entwicklung eigentlich angebahnt? Also auch an das, ich führe schon seit vielen Jahren Interviews mit Bartendern. Das ist eine Entwicklung der letzten Jahre.
Ja, also ich glaube, da muss man immer ein bisschen unterscheiden zwischen einer Entwicklung, die wir in der Schweiz haben, und einer internationalen Entwicklung, wo halt auch, glaube ich, durch die sozialen Medien und durch die Vernetzung eine internationale Entwicklung viel näher bei uns ist. Also ich glaube, da früher hat man immer gesagt, so nach 10 Jahren, nachdem in London und New York etwas kommt, oder 15 Jahren, dann kommt das mal in die Schweiz irgendwie. Mittlerweile ist der Abstand kürzer geworden. Und ich glaube, das beführt auch die Entwicklung. Also man sieht jetzt viel einfacher, man muss nicht mehr nach New York gehen, in eine Bar gehen, 3-4 Mal kommen und dann wird man irgendwann mal so hinten in das Räumchen genommen und kann dann mal schauen, wie das geschafft wird. Sondern das wird ja auf Instagram heute alles im Video gezeigt und ist Teil von der Kommunikationsstrategie auch von der Kommunikation von diesen Bars, dass sie zeigen, wie sie arbeiten. Und von dem her braucht das, glaube ich, in der Schweiz einfach so einen kurzen Moment, wo es gerade stimmt, weil so etwas in einer Bar oder in einem Betrieb, wo läuft oder wo Sachen schon immer auf eine gewisse Art gemacht hat, reinzubringen, das ist sehr schwierig. Und macht auch nicht immer Sinn, weil der Betrieb, der läuft, wenn es ein guter Betrieb ist, dann läuft er auch zu Recht so, wie er läuft. Und ich glaube auch nicht, dass das nicht Entwicklungen sind, die unbedingt sein müssen. Also, es gibt gute Bars, die ohne das auskommen. Auf jeden Fall. Es ist halt sicher, ich glaube, es gibt jetzt eine kleine Verzerrung auch in der Wahrnehmung inne. Weil natürlich so ein Rotationsverdampfer, der sieht total toll aus auf dem Video. Und der sieht man dann. Und ob man ihn im Glas schmeckt, das ist dann die andere Frage. Und ob es einem in einem Glas fehlt, was er nicht drin ist, das ist dann noch eine weitere Frage. Genau, eben von dem her, ich glaube, das ist etwas, das kommt normal. Die Leute, die sind halt auch neugierig. Eben, in der Kommunikation funktioniert das auf jeden Fall. Ob wir wirklich schon da sind, dass wir die ganzen Geräte zu ihrem Potenzial ausnutzen, wirklich, das bin ich nicht sicher.
Ja, da schneidest du schon ein Thema an, auf das wir später nochmal kommen. Mhm. Ich möchte es aber hier ganz kurz schon mal, weil es gerade passt. Das ist ja auch so ein bisschen Erlebnisgastronomie, oder? Wenn man kommt in so eine Bar und man sieht all diese ganzen Sachen, das ist natürlich schon auch beeindruckend irgendwie, ne? Ist das auch so ein bisschen Marketing, also, oder?
Ja. Im Prinzip ja schon auch. Beziehungsweise, wir haben das vorher in einem Vorgespräch im Kurzen noch ein bisschen davon gehabt. Ich glaube, es geht hier auch nur um ein sehr, sehr, sehr kleines Segment von der ganzen Barlandschaft, wo wir jetzt hier gerade drüber schwätzen, irgendwie mit diesen ganzen neuen Geräten und so weiter. Und es ist so ein bisschen auch der Reflex, dass man sagt, irgendwie die Gesamtheit von der Bar soll sich in die Richtung entwickeln. Und ich glaube, das kommt nicht gut, weil da muss man wirklich auch Freude dran haben und auch ein bisschen umgehen können mit diesen Geräten. Es ist nicht ganz einfach, sonst macht es dann wirklich auch keinen Sinn. Und es braucht es, wie gesagt, es braucht es nicht. Aber es ist etwas Tolles zum Spielen. Es ist halt auch, da sind wir vielleicht dann später auch nochmal bei diesem Punkt. Wenn man es jetzt als Betrieb nicht von den Gästen oder vom Output her angesetzt, sondern von den MitarbeiterInnen, wo ja auch ein wahnsinnig wichtiger Faktor sind von dieser Bar, dass wir jetzt zum Beispiel ganz viele tolle MitarbeiterInnen bei uns können haben, die das auch sehr schätzen, dass sie bei uns solche Techniken können ausprobieren, Erfahrungen können sammeln mit Herstellungsarten, die man vielleicht jetzt sonst nicht kennt oder nicht so leicht dazukommt.
Das ist die perfekte Überleitung zu dir, denn dich wollte ich jetzt fragen, wie ist denn das heutzutage in der Ausbildung? Du bist ja jetzt auch frisch an der Bar. Lernst du schon an solchen Geräten zu arbeiten oder muss man da wirklich in eine Bar gehen, wo solche Sachen hat? Oder wie ist die Ausbildung allgemein internationaler geworden? Schaut man da eher mal nach New York oder macht man das jetzt auch hier? Erzähl mal ein bisschen.
Ich glaube, es kommt sehr darauf an, wo das man arbeitet. Auf jeden Fall, also dort, wo ich jetzt mein Barhandwerk gelernt habe, habe ich wirklich noch die ganz klassischen Sachen gelernt. Eben mal so Basics, rühren, shaken, das Verständnis für Geschmäcker, wie sie zusammen harmonieren, was braucht ein Cocktail. Und ich glaube, dann eben mit solchen Maschinen zu arbeiten und mit neuer Technologie, das kommt dann erst ein bisschen später. Und eben auch, wenn man das bewusst sucht, wenn man in eine Bar möchte gehen, wo man das lernen kann. Ich glaube, dann kommt das. Und ich persönlich finde es auch immer ein bisschen schwierig. Ich war auch schon in einer Bar, wo sie eben alles mit so neuen Technologie gemacht haben. Und dann wird dir einfach etwas eingeschenkt aus dem Tee gehabt. Und es ist nicht gerührt, nicht geshaked und einfach wie ein komplett fertiger Cocktail. Und da sehe ich auch so ein bisschen, ja, zum Teil vielleicht für die Zukunft. Wenn das wie mehr werden würde, fände ich das persönlich fast ein bisschen schade, weil unser Handwerk halt hinten dran passiert und der Gast das gar nicht mehr sieht, weil wie alles schon vorbereitet ist.
Ich verstehe. Egal wie man es zubereitet, jeder von euch hat ja schon eigene Cocktails kreiert, dafür Weltmeistertitel gewonnen. Ich glaube, du bist Barkeeper of the Year.
Ja.
Ja. Und du hast den, wie heißt der, alkoholfrei Trophy? Null Promille Trophy gewonnen, genau. Das heißt, ihr habt alle schon Cocktails kreiert. Wie wichtig sind denn Signature Cocktails für einen Mixologen oder einen Bartender allgemein?
Also, schon wichtig. Ich glaube, ich habe bis jetzt eigentlich nur in Bars gearbeitet, wo viele Eigenkreationen auf der Karte gesehen sind. Also von dem her und auch vom Anteil von verkauften Drinks oder von nachgefragten Drinks viele Eigenkreationen gefragt gesehen sind. Von dem her würde ich sagen, es ist wichtig. Ich weiß jetzt nicht, ob es wirklich wichtig ist für den Bartender als solches. Also bei uns jetzt in der Herzbar sind Drinks oft auch ein Gemeinschaftswerk. Also es ist selten so, dass jemand wirklich einen Drink fixfertig ausmixt und dann mit dem letzten Schliff und dem letzten Input noch als eigene Kreation quasi präsentieren kann. Und ich bin auch so persönlich jetzt niemand, der viel an Wettbewerb geht, wo das dann wirklich eher so ein bisschen der Fall wäre. Sondern ich fühle mich wohler, wenn ich so bei mir in der Bar eigentlich quasi Kreationen kann machen, Getränke machen. Von dem her könnte ich das jetzt, oder fühle ich mich nicht in der Lage zu sagen, wie wichtig es wirklich ist. Es hat bei mir, glaube ich, gut funktioniert, ohne dass ich jetzt irgendwie sehr prominent dafür bekannt bin, dass es der Drink von mir ist. Da kann der Peter dann nachher sicher eine andere Sicht drauf beisteuern. Genau. Ich glaube, ich merke so für mich ein bisschen, dass Drinks sehr wichtig sind in einer Bar, aber es ist nicht alles. Vielleicht sagt das ein bisschen etwas.
Ja.
Also.
Peter, dann sag du doch mal, dein Cocktail ist auf allen Karten der Welt zu finden, sozusagen. Du hast den Weltmeistertitel damit gewonnen. Wo siehst du Signature Cocktails?
Das hat es schon immer gegeben. Und es hat es auch immer müssen geben. Aber ich denke, die Basis von einer guten Bar sind immer noch die Klassiker. Die weltbekannten Drinks, wo das erste Mixbuch hat es 1862 gegeben, vom Jerry Thomas. Und von dort hat sich ja das weiterentwickelt. Damals hat man auch nicht die Technologie gehabt, wie heute, wo man einfach schnell drückt und dann hat man das Rezept gehabt, sondern man hat ja die Barflies gebraucht, wo das von Bar zu Bar weitergegeben haben. Also wenn jetzt zum Beispiel der Barkeeper in New York einen neuen Drink gehabt hat und der Gast ist dann wieder auf Paris gegangen, hat er das Rezept mitgebracht und hat also so hat sich das verteilt weltweit und die guten Sachen, die sind geblieben und das sind einfach Klassik-Cocktails. Und alles andere geht ins Kreative. Und ich meinte, ein guter Koch ist kreativ. Und ein guter Barkeeper ist auch kreativ. Er versucht neue Sachen, er interessiert sich für neue Produkte zum Beispiel, tut die ausprobieren und macht mit denen etwas. Und schlussendlich ist ja der Gast, wir machen das nur für Gäste. Oder ich habe es immer für Gäste gemacht. Und wenn die sind ja auch neugierig. Darum braucht es eben die Signature Cocktails auf der Seite, wo wir früher einfach gesagt haben, die Eigenkreation.
Ja. Melina, deine Cocktail-Kreationen sind insofern was Besonderes, dass du zumindest Preise gewonnen hast für die Kreationen, die alkoholfrei waren. Wie stellst du die zusammen? Nach welchen Kriterien machst du das? Alkohol ist ja doch ein Geschmacksträger, der dann einfach wie wegfällt. Aber welche Kombinationen, welche Inspirationen tragen dazu bei?
Du hast schon gesagt, eben die Basis-Spirituose fällt weg. Das ist, glaube ich, auch die grösste Schwierigkeit daran, einen Mocktail zu kreieren, der gleich ausgewogen und komplex ist. Mittlerweile gibt es viele coole Ersatzprodukte, aber gewisse sind halt auch noch nicht ganz ausgereift. Darum kann man wirklich mega gut mit Infusionen arbeiten. Zum Beispiel Tee-Infusionen, die gewisse Bitterkeit dazugeben, vielleicht so ein bisschen eine Kräuterigkeit, mit Homemade-Products etwas zu machen oder einfach eben ein bisschen kreativ werden und etwas Neues erfinden. Und ich glaube, das ist das, was schlussendlich auch ausmacht, weil eben, ich bin noch nicht so lange in der Barszene, aber auch, was ich gehört habe, dass früher eben vor allem einfach Mocktails waren, einfach Fruchtsaftmischungen waren, und Sirup. Und eben, mittlerweile sind wir an einem Punkt, da kann man genauso gut einen Mocktail machen, wie man einen Cocktail kann. Und das finde ich wirklich sehr cool.
Jetzt waren wir bei den Signature Drinks. Jetzt komme ich nochmal zu den Menschen, die diese Drinks machen, die Bartender und Mixologen. Wie wichtig sind denn Auszeichnungen für die Karriere eines Bartenders, einer Bartenderin oder der Bar an sich, in der er arbeitet? Schauen die Leute da drauf? Ist das ein Karrierebaustein? Ist das oder mehr fürs eigene Ego oder einfach, ja, wie wichtig ist das, Peter, die Frage gerade an dich, du hast in vielen Jurys auch gesessen, Preise habt ihr alle drei erhalten, wie wichtig sind diese Preise eigentlich?
Ja, Preise, wo man gönnt, man macht ja das nicht nur, sondern man will sich ja auch messen mit anderen und ich habe viel gelernt von anderen Barkeepers auf dieser Welt. Und gerade so Events, wenn man sich weltweit bewegen kann und das Interesse hat an neuen Sachen, kann man eben auch von den anderen etwas profitieren und vielleicht sogar eine Idee aufschnappen an der Competition von einem Mitbewerber und macht dann noch sein eigenes Ding daraus. Also, nicht, dass man nur jetzt einen Klassiker nimmt und ein Produkt weglässt oder noch eins dazu tut. So mit einem Twist, was heute sehr modisch ist. Aber ich finde, das ist für die Kreativität von einem neuen Drink braucht es mehr. Und schlussendlich ist es dann auch der Lagergeschmack, wo sollte ich durchkommen. Und schlussendlich ist immer, man macht es immer nur für den Gast. Weil man möchte etwas Besonderes machen für ihn.
Braucht es denn aus eurer Sicht für die Bar gleichmäßig wie fürs Restaurant einen Michelin-Stern? Oder ist der Pinnacle, den man ja bekommen kann, wenn man besonders eine herausragende Bar hat, ja auch in verschiedenen Kategorien, braucht es für die Bars trotzdem einen Michelin-Stern, weil der ja einfach natürlich breiter bekannt ist und so weiter und eine andere Außenwirkung vielleicht noch hat auf die Gäste?
Ich persönlich denke nicht, dass das so relevant ist. Das ist auch immer so, du hast ja vorher noch gefragt, ob man die Auszeichnungen braucht. Es kann natürlich helfen, wenn man den Namen kennt und generell mal für eine Bar aufzubauen, das war ja bei uns im Atelier auch so gewesen, dass man sich zuerst mal auch ein bisschen beweisen muss für Gäste. Hey, wieso verlangen wir einen gewissen Preis für einen Cocktail? Wieso können wir das quasi? Und eben durch die Wettbewerbe, sie sind mega vergänglich, denke ich mir auch. Also du bist kurz Thema und dann ist es schon wieder nicht mehr wichtig. Aber wenn man es eben wie so aufbauen kann, habe ich auch das Gefühl, brauchen wir keine Michelin-Sterne. Also ich habe das Gefühl, mit denen Competitions, die wir haben im Barbereich, sind wir schon relativ gut abgedeckt, habe ich das Gefühl. Mhm. Aber ich weiss nicht, wie ihr es seht.
Ja, ich glaube, dass sowohl Auszeichnungen, oder zum breiter fassen, jetzt vielleicht auch noch Signature Drinks oder die eigenen Kreationen, die wir vorher davor hatten, das lässt sich so ein bisschen runterbrechen auf ein Thema, und zwar einfach auf das Thema Kommunikation, wo ich glaube, wo so ein bisschen der Kern auch ist vom Beruf oder von dieser Institution Bar, vom Beruf vom Bartender. Und sowohl Eigenkreationen als auch eben gewonnene Preise oder Teilnahmen an einem Wettbewerb oder so etwas können ein tolles Mittel sein, eine Kommunikation mit dem Gast aufzubauen. Eben vielleicht die Preise in der Kommunikation mit dem Gast, der noch nicht im Lokal innen ist. Eine Eigenkreation ist dann ein super Gesprächsaufhänger oder Kommunikationsaufhänger. Wenn der Gast am Tresen sitzt, in die Karten hineinschaut und mich anschaut und sagt, ich verstand überhaupt nicht, was da drinnen ist. Und ich dann auch meine Bar so aufgestellt habe, dass ich sage, ich habe jetzt Zeit, ich erkläre dir das gern, vielleicht hast du Fragen. So, und wir dann zusammen etwas Spannendes können entdecken. Ich glaube, das ist die Kommunikation, die stattfindet dort, ist ein grosser Teil von dem Mehrwert, den die Gäste sehen, wenn sie zu uns in die Bar kommen. Weil im Prinzip kann man es ja, wenn man es ganz, ganz einfach und plakativ will sagen, kommen Menschen in einen Raum rein und zahlen es Vierfache, je nachdem, wie man kalkuliert. Das Vierfache vom Preis für ein Produkt, das sie sonst im Coop könnten haben, jetzt sehr vereinfacht gesagt. Also das heisst, irgendwo muss der Anreiz da sein, warum kommen sie. Und das ist schlussendlich natürlich das schöne Ambiente, irgendwie die nette Gesellschaft, die sie haben. Aber ich glaube, unterm Strich ist das die Kommunikation mit dem Menschen, den sie bedient. Das ist mir so ein bisschen klar geworden, wo bei uns in Basel langsam die ganzen Raucherbetriebe aufgehört haben. Und es dann zum Teil auch in schöne Hotels, also überall in der Schweiz, schöne Hotels, unbediente Fumoirs eingerichtet haben, wo richtig, richtig viel Geld drin steckt, wo sicher vom Ambiente wahnsinnig schön sind. Aber man merkt, wenn man drin sitzt, merkt man, dass irgendetwas fehlt dort drinnen. Also es fühlt sich anders an als eine Bar, wo irgendwie ein Mensch drin steht, der dich bedient, und wo quasi im Prinzip in eine Kommunikation in dich hineintritt, sitzt. Sei es über das Getränk, das er serviert, sei es halt über Weltgeschichte, über irgendetwas, wo man ein bisschen schwätzen kann. Genau.
Mhm. Dann frage ich gleich nochmal weiter an dich, Peter, weil du ja das begleitet hast über viele Jahre. Aus deiner Sicht, hat sich denn der Gast verändert? Vielleicht die Kronhalle ist vielleicht immer ein bisschen eine Ausnahme, trotzdem frage ich dich zuerst. Hat der Gast andere Ansprüche als heute? Ist er preissensibler? Ist er nachhaltiger orientiert? Ist er irgendwie anders?
Na, in meinem Fall ist der Gast immer jünger geworden und ich immer älter. Ja. Aber ich glaube, nicht gross verändert. Ist vielleicht noch ein bisschen internationaler geworden, meinte ich. Dass man sieht es ja auch im Tourismus, wir haben sehr viele Touristen in der Schweiz und das ist natürlich auch toll. Früher hat es vielleicht, habe ich gehört, in der Stadt Zürich nicht viel Bars gegeben, wo man Englisch geredet hat. Aber das gibt es heute.
Norbu, vielleicht willst du das auch nochmal beantworten. Du bist ja jetzt auch schon ein paar Jahre an der Bar. Hast du da irgendwie eine Veränderung bemerkt? In puncto Nachhaltigkeit, Regionalität der Zutaten und so weiter. Guckt man heute mehr auf sowas?
Ich glaube, da muss ich jetzt ganz ehrlich sagen, also es ist sicher ein Thema, wo da ist, wo wichtig ist. Es ist auch wieder ein guter Kommunikationspunkt, sich über Regionalität, über Saisonalität zu unterhalten oder in ein Gespräch, in eine Beziehung zueinander zu kommen, aber
nicht so im Vordergrund.
Ob es denn wirklich schlussendlich ein Dealbreaker ist oder so, ja. Etwas, da ich weiß gar nicht, vielleicht wäre es gut, wenn man da hinkäme. Irgendwie vom Thema, also von der Entwicklung her, aber ich glaube, wir sind noch nicht dort. Das kann ich jetzt einfach über unsere Gäste so sagen, oder über meine Erfahrungen mit den Gästen. Sie interessieren sich sehr dafür, es ist jetzt aber nichts, was sie sagen, das muss sein, sonst will ich es nicht.
Wir haben jetzt viel gesprochen auch, du hast es mehrfach betont, du hast es auch schon gesagt für die Gäste, du hast gesagt Kommunikation mit den Gästen. Jetzt mal die Frage an dich auch. Gastfreundschaft ist ein ganz großes Thema offenbar für jemanden, der an der Bar schafft. Wie ist das für dich als ganz junge Bartenderin? Wie ist das mit der Kommunikation? Worüber kommunizierst du mit deinen Gästen?
Es ist immer so ein bisschen zwei Seiten. Auf der einen Seite hat man so die Gäste, die einen mega schätzen, die schätzen, was man frei macht und die auch sehen, eben, dass man sich immer Mühe gibt und versucht, auf Gästebedürfnisse so gut wie möglich einzugehen. Und dann gibt es natürlich auch solche, die dich nicht mega ernst nehmen, vor allem wenn du jung bist und hinter der Bar stehst und eben, die das Gefühl haben, ja, die hat ja eh noch keine Ahnung und so. Darum ist es ein sehr, sehr kleiner Teil. Aber auch das gibt es natürlich manchmal, aber der grösste Teil an den Gästen, die freuen sich einfach, dass sie da sein können und freundlichen Service bekommen.
Das heißt aber auch, du übst dich schon fleißig in den Bargesprächen über Drinks, über,
Ja, also bei uns im Atelier ist es so gewesen, dass jeder Mitarbeiter schreibt am Anfang mal einen Test, einen Wissenstest über verschiedene Sachen, dass unser Chef mal so sieht, wo das man steht. Und dann haben wir alle auch mal einen Vortrag gehabt über ein spezifisches Thema. Bei mir war es jetzt zum Beispiel Absinth und Wermutkraut gewesen. Und so ergibt sich dann auch eine kleine Wissensspirale. Und wenn man halt mit so vielen erfahrenen Barkeeper schon darf zusammenarbeiten, wird dir eigentlich jede Frage beantwortet. Und du kannst auch während dem Arbeiten, wenn dir ein Gast etwas fragt und du wirklich gar keine Ahnung hast, gehst einfach schnell zu jemandem her und fragst, hey, wie sieht das aus mit dem und dem? Kannst du mir schnell helfen? Und so geht es sehr gut, ja.
Also sehr kollegial, das ist super. Ja. Dann eine Frage nochmal zum Mixologen. Ist der Mixologe denn heute ein Künstler? Ist der Bartender ein Psychologe auch? Welche Funktionen erfüllt eigentlich, oder bleiben wir erstmal dabei, bei Mixologe und Bartender? Ist denn jener Mixologe auch ein Bartender? Aus eurer Sicht? Oder ist immer Mixed Bartender der erste Schritt, Mixologe der zweite? Oder kann man nur eins von beiden sein?
Eigentlich hat es früher einen Bartender gegeben und einen Barkeeper. Der Bartender war der verantwortlich war für die Theke. Und der Barkeeper war der, der das Lokal gehört hat, wo die Bar gehört hat. Und dann, das ist noch nicht allzu lange Zeit her, vieles kommt ja von Amerika. Und Mixologie kommt auch von Amerika. Mixologe, braucht es das überhaupt? Das ist, für mich ist alles eigentlich ein Barkeeper. Ich würde, den Namen Barkeeper würde ich, oder Barkeeperin, sagt man heute auch, aber das ist, da macht man im Englischen auch keine Unterscheidungen.
Also ich habe die zwei Begriffe auch nie so richtig können irgendwie klar abgrenzen. Ich weiß nicht, ob Mixolog vielleicht irgendwie der Versuch ist, jetzt die Arbeit mit ein bisschen Werkzeug oder mit Methoden, die außerhalb vom althergebrochten sind, zu machen. Aber dann würde ich sagen, dass einfach die Mixologie vielleicht ein Teil vom Barkeeper-Beruf ist oder ein Teil vom Werkzeug ist, aber ich glaube auch, vielleicht kommt es für gewisse Leute auch aus so einem Distinktionsbedürfnis raus, irgendwie, dass sie sich nochmal abheben mit dem Begriff oder sich irgendwie wollen klar machen oder irgendwie zeigen, dass sie vielleicht irgendwie in irgendeiner Richtung sich sehen oder sich verorten. Ich glaube, es braucht es nicht. In meinen Augen und ich glaube, der Beruf Barkeeper, der hat sehr viel damit zu tun, sich selber nicht zu ernst zu nehmen, nicht zu fest führen zu bringen, weil es ist ja der Gast schon da, der irgendwie im Mittelpunkt steht. Es verdreht nicht zwei, die scheinen wollen an einem Obig, sondern das kann man ganz entspannt, also da muss man sich überhaupt nicht klein machen oder sonst irgendetwas, aber da kann man...
Also braucht es nicht den Begriff.
Der Begriff braucht es nicht, nein.
Ja. Du hast, glaube ich, gesagt mal, der Barkeeper ist auch Psychologe, kann das sein, ja? Welche Erfahrungen hast du in der Hinsicht gemacht?
Ja, also eben, wenn du am Mixen bist und vielleicht auch ein bisschen mehr Zeit hast, wenn nicht so viel läuft und eben in vielen Bars hast du auch deine Stammgäste und die können dann auch erzählen, wie es bei ihnen läuft und dass sie vielleicht auch zum Teil belastet. Und an diesem Punkt eben, bist du dann nicht nur Barkeeper und Gastgeber, sondern eben, das ist dann eben auch ein bisschen doof, aber halt Psychologe im Sinn von, du versuchst schon ein bisschen zu helfen und wie eben nicht nur hinter der Bar zu sein, sondern die eben auch ein bisschen sichtbar Transparenz machen und dass sich Gäste eben auch getrauen, bei dir ein bisschen Ballast abzuladen und mit dir zu reden. Und ich glaube, das ist für viele Leute sehr wichtig, auch wenn man sich überlegt, eben vielleicht hat auch nicht jeder Mensch jemanden, der er das erzählen will. Und manchmal tut es einfach auch gut, mal aus der dritten Perspektive von einer neutralen Person auch noch so ein bisschen etwas zu hören.
Mhm. Kommen wir jetzt noch in der verbleibenden Zeit auf die Zukunft der Bar. Wie wird die denn aus eurer Sicht aussehen? Fangen wir mal bei dir an. Die Zukunft der Bar, wird die digital? Werden wir mit Virtual Reality Brillen rumlaufen oder wird sie einfach alkoholfrei sein? Was ist die Zukunft der Bar? Wird es weniger Bars geben? Wird man mehr selektiv aussuchen? Wohin geht der Trend?
Also ich glaube, es ist schwierig zu sagen, irgendwie, das wird die Entwicklung sein. Ich glaube, es wird bewusster konsumiert werden. Und jetzt nicht im Sinn von gesundheitsbewusster oder so etwas. Aber ich glaube, es gibt auf jeden Fall eine Zukunft für Bars, wenn sie in einem klaren Profil oder in einer klaren Richtung sich können verorten. Also ich glaube, was ich auch so ein bisschen höre im Moment, was schwierig wird, ist, wenn Bars zu beliebig, zu breit aufgestellt sind, vielleicht auch sehr viele Sachen gleichzeitig machen wollen. Das ist etwas, was, glaube ich, schwierig wird, weil Menschen haben eher weniger Zeit heutzutage. Sie haben auch weniger, zum Teil weniger Geld zur Verfügung. Und probieren, glaube ich, eher bewusst irgendetwas zu konsumieren. Sei es jetzt in dem Mixologie-Bereich oder in dem Eigenkreationen-Cocktail-Bereich, gerade dass man ganz klar dort hingeht oder in eine Weinbar, die sich wirklich auf schöne Wein spezialisiert, in eine Lounge-Bar oder Listening-Bar oder so etwas, wo die Musik im Vordergrund steht. Genau, also ich glaube, so ein gestärktes oder ein scharfes Profil, das wird auf jeden Fall in Zukunft sehr wichtig sein, um erfolgreiche Bar können zu betreiben.
Du sprichst da ja auch als jemand, der sich selber selbstständig gemacht hat mit der Herzbar. Sind das heute dann auch die wichtigen Zutaten, die es braucht, um erfolgreich zu sein mit einer eigenen Bar? Spezialisiert, klar umrissene Zielgruppe, also nicht mehr einfach nur, ich mache eine Bar auf und es läuft dann schon irgendwie.
Ja, ich glaube schon.
Ja.
Weil, also gerade jetzt in dem Bereich, wo wir die Herzbar sind, wir haben etwa 100 Quadratmeter Gastfläche. Wir können vielleicht 40, 50 Personen innen gemütlich sitzend bewirten. Und das braucht eine relativ grosse Klarheit im Angebot, aber auch zum Beispiel in den Öffnungszeiten. Also es ist schwierig. Ich glaube, mit einem beliebigen Konzept ist es sehr schwierig, in dieser Größe wirtschaftlich tätig zu sein. Wenn man sich sehr spezialisiert hat, und das funktioniert eigentlich bei uns zum Glück relativ gut, dann ist es auf jeden Fall möglich, erfolgreich die Bar zu betreiben. Genau. Das ist halt auch nochmal die andere Frage, was man jetzt als erfolgreich sieht, glaube ich. Irgendwie super reich werden wir alle sicher nicht in dieser Größe mit so einer Bar. Aber genau. Und man kann davon leben.
Mhm.
So.
Melina, du bist ja nun die Meisterin in den alkoholfreien Cocktails. Glaubst du, die Bar der Zukunft ist alkoholfrei? Oder zumindest teilweise? Oder Low-Alkohol? Wohin geht die Reise?
Also ich habe das Gefühl, die Zukunft vor der Bar ist ganz wichtig. Zwei Aspekte. Zur einen Seite, dass man quasi wichtig bleibt, den Standard kann halten, Qualität kann halten und auch Stammgäste kann bei sich behalten, wo eben, dass man sich immer gleich viel Mühe gibt und sich nicht darauf ausruht, nur weil es gut läuft. Und eben zur anderen Seite, dass man mit dem Trend geht. Das Alkoholfrei ist ja im Moment relativ trendy und auch das Low ABV mit wenig Alkohol. Und ich glaube, das Allerwichtigste ist einfach, dass man sich weiterentwickelt mit den Leuten, mit den Gästen. Und wenn man jetzt eben am Nachmittag die Terrasse voll hat, bei uns ist es so, 50% sicher trinken Mocktails. Und wenn man sich wie gegen Fortschritt wehrt, dann kann man früher oder später, habe ich immer das Gefühl, zumachen. Und darum ist es in meinen Augen sehr, sehr wichtig, dass man eben zum Beispiel jetzt nicht sagt, okay, nur alkoholfrei oder so, sondern dass man wirklich für jede Gästegruppe etwas im Angebot hat und dass man eben auch mit Signatures individuell darauf eingehen kann und dass jemand kann kommen und sagen, hey, ich möchte gerne etwas alkoholfrei so und so und dass wir als Barkeeper dann auf das reagieren können und dem Gast genau das bieten können, was er gerne von uns hat.
Gibt es denn einen großen Trend, der sich abzeichnet, frage ich jetzt mal so in die Runde, einen großen Trend, so wie Gin ein großer Trend war und die ganze Apero-Kultur, zeichnet sich da was ab neben den Low- und Non-Alkohol-Sachen? Was erwartet uns so die nächsten 1, 2, 3 Saisons?
Ich habe das Gefühl, dass vor einer Zeit ist ja After Dinner starke Drinks sehr in gewesen. Ich weiss nicht, also mein Chef hat gesagt, dann war die Bar auf da, haben sie quasi nur solche Drinks verkauft. Ich habe das Gefühl, jetzt abgesehen davon, dass eben auch weniger Alkohol wird sein, habe ich das Gefühl, es kommt sehr das Kräuterige, fruchtig, leicht, erfrischend. Habe ich jetzt auch so wahrgenommen, dass sehr viele Gäste eben nicht mehr so die kräftigen, ohne Eis, Straight-Up-Drinks wetten, sondern mehr so das eben fruchtig leichte.
Peter, wie ist deine Einschätzung dazu? Was würdest du als den kommenden Drink sehen, kommenden Trend sehen?
Ich denke, der Gast sucht ein Erlebnis. Und er geht an einen Ort, wo er sich wohlfühlt. Eine Bar war immer ein Treffpunkt. Man lernt andere Menschen kennen. Man tut sich austauschen. Und ich finde, von so einer Bar ist einfach auch wichtig, dass man immer ein gutes Team hat. Nur mit einem guten Team kann man Erfolg haben. Alleine kann man etwas dazu beitragen, aber wenn man ein Team kann formen kann, dann hat das eine Ausstrahlung nach einem auf Gäste und die kommen gerne wieder.
Dann habe ich an jeden von euch noch 2 Abschlussfragen. Erster Cocktail, den du gemischt hast und aktueller Lieblingscocktail?
Erster Cocktail, den ich gemischt habe, da kann ich mich nicht daran erinnern. Das muss in dem Kaffee gewesen sein, den ich geschafft habe. Ich weiss, ich nehme an, das könnte ein Guy Birinha gewesen sein. Das wäre in dieser Zeit gerade so dort kommen, aber das ist, glaube ich, auch der einzige Cocktail wirklich gesehen, wo wir auf der Karte hatten.
Okay.
Also von dem her.
Wahrscheinlich.
Nehme ich an, dass es das gesehen ist. Ich weiss nicht, ob ich daheim privat irgendwie beim Aufwachsen mal noch etwas gemixt habe, aber nichts, was mir geblieben ist. Und im Moment, da bin ich vielleicht auch ein bisschen spät, vor 1,5 Jahren in Hamburg mal dürfen entdecken, wie ein Daiquiri auch schmecken kann. Irgendwie oft in Deutschland werden die ein bisschen so gemacht, dass die einen höheren Rumanteil haben, als wir das in der Schweiz machen und ein bisschen weniger Limette, ein bisschen weniger Zucker. Also nicht ein Rum sauer mit Limette statt Zitrone, sondern wirklich ein Drink, der wo irgendwie so etwas Herbstfrisches drin hat und darum schön durchkommt. Und das ist ein bisschen bei mir geblieben. Das empfehle ich sehr gern und ich trinke es aber auch selber sehr gern. Ich trinke aber nicht viel im Moment. Ich trinke nicht mehr viele Cocktails.
Okay. Muss ich dazu sagen. Aber es ist der Hamburger Daiquiri.
Ja, okay. Kann man sagen.
Gut. Melina, bei dir, weil die ist ja noch näher dran, weißt du noch, was der erste Drink war?
Ja, es kommt halt auch ein bisschen darauf an, was als erster Drink zählt, weil meine Eltern früher eine Bar hatten und dort habe ich schon früher mit Wasser gemischt, aber jetzt so ein richtiger Cocktail war bei mir, glaube ich, der Negroni, den ich gemacht habe. Und mein aktueller Lieblingscocktail ist entweder eine klassische Margarita oder ein Negroni Fizz. Also eigentlich ein Negroni mit ein bisschen Zitronen und Grapefruit Soda aufgefüllt. Finde ich wirklich auch ganz fein. Kann ich jedem mal empfehlen, zu probieren.
Und Peter, kannst du uns noch sagen, was dein erster Cocktail war, dein erster Drink, den du gemixt hast und was ist da heute dein Lieblingsdrink?
Also mein Lieblingsdrink ist ein Gin Tonic. Ganz einfach. Und der erste Cocktail, da habe ich, es ist lang seit her. Ich weiß es nicht mehr.
Also ich danke euch ganz herzlich für das interessante Gespräch. War super und bis bald an der Bar.